Was macht die Bundesbank jetzt mit diesen ganzen Goldbarren, die sie im Keller hat?
Nichts.
Man hat eben gesagt, bei diesen westlichen Verbündeten, also in England und in den USA, da ist es eben sicherer, vor allem in Zeiten des Kalten Krieges.
Derzufolge besaßen private Haushalte im Jahr 2021 zusammen mehr als 9000 Tonnen Gold.
Wow. Diese Goldbestände lassen sich, wie gesagt, nicht so eben nutzen. Warum nicht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Was hat ein Goldbarren mit einer Kiste Wasser gemeinsam? Sie wiegen ungefähr gleich viel, zumindest die Standardbarren, nämlich 12,5 Kilogramm. Um die soll es auch in dieser Folge gehen, genauer gesagt um unser Gold, das Gold, das von der Bundesbank verwaltet wird und der Bundesrepublik Deutschland gehört. Goldbarren haben wir nämlich tatsächlich einige und deswegen wird auch immer mal wieder die Frage aufgeworfen, könnte man die nicht nutzen und zu Geld machen? Zum Beispiel, um ein Haushaltsloch zu stopfen, Schulden zu begleichen und so weiter. In dieser Folge klären Mona und ich einige Fragen zu den deutschen Goldbeständen, unter anderem, warum wir in Deutschland überhaupt so viel davon haben. Viel Spaß bei dieser Folge.
Bevor es weitergeht mit der Folge, noch ein kurzer Werbeeinspieler. Und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen und das ist Wechselpilot. Pünktlich zum Start ins neue Jahr haben zahlreiche Versorger ihre Strom- und Gaspreise erhöht. Umso größer ist jetzt das Potenzial, mit Wechselpilot mehrere hundert Euro pro Jahr zu sparen. Wechselpilot optimiert jährlich euren Strom- und Gastarif und kümmert sich danach automatisch um euren Vertrag. Der Prozess ist dabei ganz simpel. Fülle einfach den Rechner auf wechselpilot.com/finanzfluss aus und anschließend findet Wechselpilot drei bessere Tarife für euch zur Auswahl. Nachdem ihr euch für einen Tarif entschieden habt, wechselt euch Wechselpilot dorthin und startet anschließend den Wechsel für euch jedes Jahr automatisch aufs Neue. Bei uns im Team haben wir ebenfalls bereits Wechselpilot genutzt, um unseren Stromanbieter zu wechseln. Wähle am besten jetzt den richtigen Tarif unter wechselpilot.com/finanzfluss. Und das Beste zum Schluss, mit dem Code FINANZFLUSS20, alles zusammengeschrieben, bekommt ihr nochmal 20 Euro Cashback pro Zähler. Der Code ist das ganze Jahr gültig. Den Link zu Wechselpilot findest du natürlich wie immer in den Shownotes.
Hallo Mona, schön, dass du wieder da bist.
Hi Jule, danke für die Einladung.
Die Deutsche Bundesbank hat den zweitgrößten Goldschatz einer Notenbank weltweit hinter den USA. Die sind auf Platz 1. War dir das bewusst, bevor du diese Recherche angegangen bist?
Nein, vorher tatsächlich nicht. Also erst, als ich das Thema gesehen habe. Und ja, es war nicht meine Idee, das Thema, aber ich wusste nichts damit anzufangen. Umso überraschter war ich dann, als ich das alles drumherum gelesen habe, beispielsweise, dass Ende 2022 mehr als 3000 Tonnen Gold im Bestand der Deutschen Bundesbank waren. Das entspricht, wenn man jetzt den aktuellen Goldpreis nimmt, ja ungefähr 203 Milliarden Euro. Mhm. Und das ist schon mal eine ganze Menge. Das Ganze ist aufgeteilt in 270.000 Barren und die alle sind verzeichnet in einer sogenannten Goldbarrenliste von der Bundesbank. Die umfasst läppische 2.376 Seiten. Ich habe es mir nicht komplett durchgesehen. Dort sind aber eben alle Barren verzeichnet, also feinsäuberlich mit Inventarnummer, Gewicht, Feinheit, Feingewicht und so weiter.
Genau, also da sind alle Goldbarren zu finden. Die Hälfte davon, die lagert in Frankfurt am Main, da sitzt die Bundesbank bekannterweise. Der Rest lagert bei der Bank of England in London, das sind so rund 12%. Und dann auch noch ein Anteil bei der Fed in New York. Und dieses Gold zu Geld zu machen und zu nutzen, da gibt es immer mal wieder Vorschläge, darüber wollen wir jetzt auch gleich sprechen. Erstmal müssen wir aber, glaube ich, mal klären, wieso haben wir überhaupt so viel davon?
Wir können vielleicht kurz zurückschauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte Deutschland nämlich überhaupt gar keine Goldreserven mehr. Denn alles, was vorher angehäuft worden war und Deutschland besessen hatte, wurde nach dem Krieg von den Alliierten konfisziert. In den 50er Jahren änderte sich das Ganze mit Anbruch des Wirtschaftswunders. Mhm. Deutschland konnte sehr viel erwirtschaften und seine Exporte stark steigern, zeitweise sogar höher als die Importe. Man spricht dabei von Leistungsbilanzüberschüssen. Das heißt, Deutschland produzierte mehr, als es importierte an Waren.
Ich glaube, das machen wir auch immer noch. Wir sind da ja großer Weltmeister.
Genau. Zugleich war Deutschland ab 1952 Teil des sogenannten Bretton Woods-Systems. Das ist eine Währungsordnung, auf die sich damals die stärksten Handelsnationen nach dem Krieg geeinigt haben und deren Kernziel es im Grunde war, dass man stabile Wechselkurse zwischen den Währungen herstellt und den Handel damit vereinfacht. Das System erlaubt es außerdem den Mitgliedstaaten, ihre US-Dollar-Bestände in Gold umzutauschen.
Ja, und man sprach ja auch immer vom Goldstandard. Genau, das war ja auch damit so ein bisschen gemeint.
Und gleichzeitig war es damals eben auch üblich, dass Länder mit Leistungsbilanzdefiziten, also Länder, die mehr importieren als exportieren und nicht so handelsstark sind, wie Deutschland damals war, dass die ihre Schulden bei den Ländern mit Überschüssen in Gold begleichen können. Somit auch bei Deutschland, und so kamen die ersten großen Goldreserven zusammen damals.
Genau, das ist dann so, wie es wieder angefangen hat, dass Deutschland sich diese Bestände aufgebaut hat. Also 1958 entstanden eben auf diesem Weg und durch diese Umwandlung von Devisenbeständen in Gold ein Bestand über 2300 Tonnen Gold. Und den Höchststand, den ja die deutschen Goldbestände jemals erreicht haben, den haben sie 1968 erreicht, und zwar mit rund 4000 Tonnen Gold. Und interessant ist dabei aber natürlich die Frage, ich habe es ja vorhin gesagt, dass gar nicht alle Goldbestände davon hier in Deutschland lagern, sondern dass Gold eben auch in ausländischen Lagerstätten lagert und auch damals schon gelagert hat, und warum das eben nicht in Deutschland gelagert wurde. Und es ging dabei eben vor allem um die Liquidität, also London bei der Bank of England, da ist eben ein Handelsplatz für Gold. Und da Gold als Notreserve gilt und auch schon damals galt, hat man es einfach da liegen lassen, und weil man gesagt hat, da kann man es eben schneller mobilisieren, wenn man es mal braucht. Außerdem ging es dabei auch um Kosteneffizienz, sagt die Bundesbank, also die Kosten der Lagerung und dann eben auch der Transport nach Deutschland und auch die Aufbereitung von den ganzen Barren. Das wären alles Kosten gewesen, die wollte man sich sparen. Aber es ging dabei auch um Sicherheit, und das war auch die höchste Priorität, sagt die Bundesbank, zumindest damals. Denn unter anderem war damals auch wichtig, dass das Gold dort gelagert ist, wo es eben sicher ist vor möglichen Angriffen oder möglichen Konflikten. Und man hat eben gesagt, bei diesen westlichen Verbündeten, also in England und in den USA, da ist es eben sicherer, vor allem in Zeiten des Kalten Krieges. Und bis 2017 wurde sogar auch noch ein Teil in Paris gelagert. Insgesamt lagerten auch 70% der deutschen Goldreserven außerhalb Deutschlands, und zwar bis 2013. Denn danach wurden diese Bestände teilweise zurück nach Deutschland verlagert. Wieso das, Mona?
Die kurze Antwort ist, um der Bevölkerung zu beweisen, dass dieses Bundesbankgold tatsächlich existiert. Und daran gab es lange Zweifel, bis in die 2010er hinein auch noch. Beispielsweise fragte 2012 der CSU-Politiker Peter Gauweiler in der Süddeutschen Zeitung, wo ist das Gold der Deutschen? Dann gab es noch eine Initiative, die hieße Holt unser Gold heim, und forderte eben genau das. Am Ende hatten sie damit Erfolg, aber wir können vielleicht kurz sagen, was dahinter steckte. Mhm. Und zwar die Angst, dass es sich bei diesen Rücklagen und Reserven, von denen immer gesprochen wurde, wir haben hier einen riesen Goldschatz und so viele Reserven und Rücklagen, dass die gar nicht wirklich existieren, also da nicht Barren liegen in irgendwelchen Tresoren, sondern dass es sich dabei nur um Papiergold in Anführungszeichen handelt, also lediglich um Goldforderungen, nicht aber eben um wahrhaftiges Gold. Dieses Misstrauen geschürt hat zum Teil auch, dass die Bundesbank damals noch ziemlich intransparent mit ihrem Goldschatz umgegangen ist. Also er wurde ziemlich vor den Augen der Öffentlichkeit geschützt, und als Journalist konnte man jetzt nicht einfach hingehen. Das geht heute auch nicht ganz so einfach, aber es geht zumindest und es ist passiert. Aber damals durften Außenstehende im Grunde keinen Blick darauf werfen oder sich mal ein Bild davon machen. Und es ließ sich so eben schwer überprüfen, vor allem weil das Geld eben auch im Ausland lagerte, also in den USA und in Frankreich, ob es dieses Gold wirklich gibt.
Genau, und 2013, du hast gerade schon gesagt, da kam eben so 2012 eben wieder diese Welle hoch und man hat bezweifelt, ob es das Gold gibt. Da beschloss dann eben die Deutsche Bundesbank dann ein neues Lagerungskonzept, und ein Teil war davon, dass man diese oder einen Teil der Bestände nach Hause holen wollte. Laut der Bundesbank lag das auch an der geänderten geopolitischen Lage, also der Kalte Krieg, was ich vorhin erwähnt hatte, das war da mittlerweile Geschichte. Und außerdem gab es auch frei gewordene Tresorkapazitäten hier in Deutschland. Und so wurden dann zwischen 2013 und 2017 die Bestände eben aus den USA und aus London rübergeschifft und auch aus Paris nach Frankfurt gebracht. Und was man dann auch noch gemacht hat, als das Gold hier angekommen ist, und das ist ein Moment, bei dem ich sehr gerne dabei gewesen wäre, die haben die ersten 55 Tonnen dann wohl eingeschmolzen, um die Qualität zu testen, also den Feingehalt des Goldes zu checken. Und ich frage mich so wirklich, was gewesen wäre, wenn das kein echtes Gold gewesen wäre. Aber das finde ich ganz interessant. Aber ja, was macht die Bundesbank jetzt mit diesen ganzen Goldbarren, die sie im Keller hat?
Nichts. Tatsächlich nichts.
Die kurze Antwort und die wahre Antwort, ja.
In der Tat, also es liegt rum, es liegt jetzt ja in verschiedenen Kellern und Tresoren rum, denn es dient als Währungsreserve. Mhm. Also man muss dafür vielleicht kurz ausholen, die Bundesrepublik Deutschland hat wie andere Nationen Währungsreserven und das Gold macht dabei 2/3 dieser Reserven aus. Der Rest sind Devisen, das heißt ausländische Währungen und zum Beispiel Forderungen an den IWF. Diese Währungsreserven sind dafür da, Staaten vor externen Schocks zu schützen. Also der Gedanke dahinter ist, sollte es eine Krise geben und die eigene, also die heimische Währung abstürzen, dann können diese Währungsreserven dafür eingesetzt werden, die Währung zu stützen, das heißt den Wechselkurs wieder einigermaßen in Ordnung zu bringen und zugleich auch Vertrauen zu schaffen. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf, glaube ich. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, gibt es jetzt eine Notsituation und schwächelt der Euro stark, dann könnte rein theoretisch die Bundesbank diese Reserven, diese Goldreserven nutzen und den Wechselkurs wieder gerade rücken. Das geht beispielsweise, indem gezielt fremde Währungen verkauft werden. Man könnte sie auch ankaufen und dann in die andere Richtung den Wechselkurs beeinflussen. Eine andere Möglichkeit wäre, das deutsche Gold zu verkaufen und damit in Euro umzutauschen. Und damit würde der Euro dann auch wieder an Wert gewinnen gegenüber anderen Währungen und die Währung wäre wieder gestärkt. Das heißt, die deutschen Goldreserven liegen tatsächlich einfach so rum, mehr oder weniger liquide auf der Seite, um im Notfall eben den Eurokurs auffangen zu können.
Ja, du hast jetzt gerade schon das Thema Vertrauen angesprochen. Gold ist ja eben ein Sachwert, der weltweit akzeptiert wird. Also es liegt da ein großes Vertrauen drauf und es hat auch einen hohen Symbolwert, also steht eben auch für Werthaltigkeit. Und deswegen sagt die Zentralbank auch, dass die Goldbestände der Zentralbank Glaubwürdigkeit geben als, und das auch als staatliche Institution eben stärken. Das heißt, es gibt dadurch weniger Misstrauen gegenüber der Bundesbank. Und die Bundesbank sagt auch selbst auf Anfrage, dass das Gold eben eine vertrauens- und stabilitätssichernde Funktion habe und dass das gerade in Krisen verschiedenster Art an Gewicht gewonnen habe.
Absolut. Ich glaube auch, dass es ein großer Faktor ist, weil wenn man sich mal anschaut, wie viel Gold Privathaushalte oder Privatleute so horten bei sich, dann ist das auch eine ganze Menge. Und ja, das tun sie ja vor allem, um ihr Portfolio zu diversifizieren oder in Krisen abgesichert zu sein, weil Gold immer noch so als Krisenschutz gilt. Und das Research Center for Financial Services der Steinbeis-Hochschule in Berlin hat da mal eine Auswertung angestellt. Und der zufolge besaßen private Haushalte im Jahr 2021 zusammen mehr als 9.000 Tonnen Gold.
Wow. Das ist schon eine Hausnummer.
Das ist eine Hausnummer und ja eben fast dreimal so viel, wie jetzt der Bundesbank gehören, beziehungsweise dem deutschen Staat.
Ja, und dabei muss man ja auch nochmal erinnern, was das nochmal umgerechnet sind. Also diese mehr als 3.000 Tonnen, die bei der Bundesbank liegen, das ist eben jetzt aktuell zum aktuellen Goldpreis, ja, kommt man da auf eben rund 200 Milliarden Euro. Und das ist ja eine Summe, die würde ja reichen, um so einige Finanzhilfen auszugeben. Das ist ja auch immer mal wieder die Idee. Und ich bin mir ganz sicher, da kämen viele Leute auf so einige Ideen und Vorschläge, was man damit machen könnte. Und wie gesagt, du hast es vorhin auch schon angedeutet, das gab es ja auch in der Vergangenheit immer mal wieder schon.
Absolut. Also die Idee kam immer wieder auf und sie kommt auch jetzt immer wieder mal auf und wird diskutiert, ob man mit diesem Gold der Bundesbank nicht irgendwas Nettes anstellen könnte. Zum Beispiel klaffende Haushaltslöcher zu stopfen oder andere Ausgaben zu finanzieren, für die der Regierung momentan oder in Krisensituationen das Geld fehlt. Wir hatten ja in der Vergangenheit in der jüngsten mehrere solcher Situationen, in denen dann Sondervermögen ausgegeben wurden, beschlossen wurden und man ja so eine Finanzspritze eigentlich ganz gut hätte gebrauchen können. Das haben aber auch schon vor Jahrzehnten mehrere Parteivertreter gefordert aus allen möglichen Parteien, also mal aus der SPD, aus der CDU oder auch aus der FDP. Beispielsweise Ende der 70er, da ging es darum, die Ölpreiskrise zu überwinden. Anfang der 90er, um die Wiedervereinigung und die zu finanzieren. Dann wurde auch mal vorgeschlagen, eine Rentenreform anzustoßen, wofür das Gold ja auch genutzt werden könnte. Unter anderem hatte der Beamtenbundchef Peter Hesen 2011 während der Euro-Krise vorgeschlagen, mit dem deutschen Gold doch den Schuldenberg abzutragen. Und auch Journalisten haben mehrmals den Vorschlag vorgebracht, zum Beispiel 2022 ein Autor im Spiegel, der die Bundesregierung in relativ harschem Ton aufgefordert hat, den Goldschatz doch zu verkaufen, statt immer neue Schulden aufzunehmen oder die Steuern zu erhöhen, könne doch Finanzminister Lindner den Goldschatz problemlos, also Zitat, problemlos zu Geld machen. Denn das Gold liege ja ohnehin nur als ungenutzte Reserve auf der Seite und stelle nichts anderes dar als in Barren gepresste Ersparnisse der Deutschen aus der Vergangenheit. Im letzten Jahr hat sich dann auch noch der CDU-Politiker Dennis Radtke in der Bild zu Wort gemeldet und wurde dort sinngemäß zitiert in die Richtung, statt die Rentner zu schröpfen, um Bundeswehr, Bahn und Infrastruktur zu erneuern, solle man doch lieber einen Teil des Bundesbankgoldes verkaufen.
Ja, genau, die aktuelle Haushaltskrise, die war mal wieder so ein Paradebeispiel, wo man das Thema auch mal wieder auf den Tisch gebracht hat.
Ja, es hat sich perfekt geeignet. Deutschland ist übrigens nicht das einzige Land, in der solche Vorschläge auf den Tisch gebracht werden. 2019 wollte in Italien der damalige stellvertretende Ministerpräsident Matteo Salvini zum Beispiel die italienischen Goldbestände nutzen, um den italienischen Haushalt aufzubessern. Doch auch er hat von der Banca d'Italia, also der dortigen Zentralbank, einen Korb bekommen.
Ja, und das auch aus einem guten Grund. Also wir haben zwar vorhin gesagt, das liegt so nutzlos auf der Seite. Es hat aber natürlich, wie du auch schon gesagt hast, als Währungsreserve haben die Goldbestände ja einen Grund. Und deswegen auch das, was der Kollege da im Spiegel gefordert hat, also problemlos zu Geld machen, ist gar nicht so. Denn diese Goldbestände lassen sich, wie gesagt, nicht so eben nutzen. Warum nicht?
Ja, das ist auch ganz gut so. Dazu kommen wir gleich. Also die Bundesregierung hat zunächst mal prinzipiell keinen Zugriff auf die Goldbestände. Das heißt, verwaltet wird das Gold allein von der Bundesbank und die arbeitet unabhängig von der Regierung. Das ist in anderen nationalen Zentralbanken in Europa genauso.
Wie zum Beispiel in Italien.
Genau.
Wie der Herr Salvini dann auch gemerkt hat.
Richtig. Oder Spanien oder Frankreich und so weiter. Das heißt, die Zentralbank des Landes muss auf das, was ihnen die Regierung sagt, keine Rücksicht nehmen und auch den Anweisungen nicht folgen. Das Ganze hat gute Gründe, denn ansonsten können Politiker sich ja einfach in die Geldpolitik einmischen und eigenmächtig eingreifen, während sie an der Macht sind und damit eben so einiges in Unordnung bringen, beispielsweise die Währung, also die Stabilität der Währung beeinflussen, weil sie da eine falsche Entscheidung anweisen oder auch die Inflation antreiben. Ein Beispiel, obwohl in Europa eigentlich gilt, dass die Zentralbanken unabhängig arbeiten, ist es dem türkischen Präsidenten Erdogan 2022 gelungen, durch geschickten Personalaustausch doch Einfluss zu nehmen auf die Geschäfte der türkischen Zentralbank und hat sich so eben seinen Einfluss verschafft. Hat am Ende dazu geführt, also es war auch eine blöde Ausgangssituation, aber es hat die Krise eben verschärft, es hat die Inflation extrem angeheizt, die kletterte da zeitweise auf über 85% und die türkische Lira hat eben stark an Wert verloren.
Also diese Trennung von Staat und Zentralbank, die sollte aus guten Gründen so bleiben, denn so können eben am besten Interessenkonflikte vermieden werden, wie man an dem Beispiel sieht. Gibt es denn noch mehr Gründe, die dagegen sprechen, das Gold zu Geld zu machen?
Ein anderer wäre, dass es sich eben um einen Euro handelt und damit um eine Gemeinschaftswährung, die ja in immerhin 20 Staaten mittlerweile als gesetzliches Zahlungsmittel gilt. Das heißt, Deutschland könnte da jetzt einfach nicht machen, was sie wollen und damit die Gemeinschaftswährung gefährden oder auch nur beeinflussen. Es geht also bei der Frage auch nicht nur um die deutsche Sicht, sondern um die europäische. Das heißt, wenn jetzt die Deutsche Bundesbank, die ja zum europäischen System der Zentralbanken gehört, beispielsweise durch den Goldverkauf jetzt die Währungsreserven beeinflussen würde in einem größeren Umfang und damit die Währung schwächen oder stärken würde, dann würde sich das auch aus geldpolitischer Sicht unmittelbar auf das Eurosystem übertragen. Es könnte zum Beispiel passieren, also das ist ja auch eigentlich der Zweck in Krisen, dass der Euro aufgewertet wird und es mag dann beispielsweise einem Land in der Situation helfen, weil es zum Beispiel die Exporte verteuert und Importe verbilligt. Aber je nachdem, ob man jetzt ein Export- oder Importstarkes Land ist, hat es eben unterschiedliche Vor- und Nachteile und einen großen Einfluss auf den Handel mit anderen Staaten. Also es würde schon vieles ins Wanken bringen. und eben auch das Vertrauen der Leute wahrscheinlich wieder ein bisschen reduzieren, die ja jetzt gerade der Bundesbank zufolge, der Zentralbank, sehr vertrauen, weil da diese hohen Goldreserven liegen.
Weil man das Gold im Keller hat.
Genau, das Gold genau. im Keller.
Also sollten die Goldbestände...
Nicht Leichen, sondern Gold.
Also sollten die Goldbestände eben auch genau dort liegen bleiben und das bleiben, was sie sind, Reserven. Und ja, Reserven, die eben in der Bundesbank liegen, aber eben auch bei der Bank of England und bei der Fed. Mhm. Danke für die ganzen Infos, Mona.
Danke dir, Jule, für das Gespräch.
Und bis bald.
Bis bald.
Das war's schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie war interessant für dich und du konntest vielleicht sogar etwas Neues mitnehmen. Wir freuen uns sehr, wenn du die Folge mit deinen Freundinnen, Kollegen und Bekannten teilst. Bewerte den Podcast auch gern bei Apple Podcast oder auf Spotify. Und natürlich freuen wir uns, wenn du Finanzfluss hier und auf unseren anderen Kanälen folgst. Die Links dorthin und alle wichtigen Verweise aus dieser Folge findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.